Ahoi ihr Lieben, herzlich willkommen zur Folge 22 vom More und Mehr Kreuzfahrt-Podcast. Leicht verspätet, einen Tag später. Ja, warum das denn? Der Podcast erscheint ja immer am Sonntag. Ich produziere den allerdings schon spätestens am Freitag. Normalerweise ist es so, selbst wenn wir eine News-Folge machen, dass sich so schrecklich viel dann nicht mehr ändert. Denn ja, die Kreuzfahrtbranche, das ist ja eine Branche, wo jetzt auch nicht so ganz viel Spektakuläres passiert, sondern wir haben es meistens mit Meldungen zu tun. Ja, ein Schiff wurde bestellt, ein Schiff wurde getauft oder ein Schiff hatte vielleicht mal einen leichteren Unfall. Das ist jetzt normalerweise nichts, wo man jetzt so eine Breaking News Situation hat, dass es wirklich eine ganz, ganz, ganz große Nachricht ist und dass man da sofort drüber berichten muss. Naja, jedenfalls, ich hatte diese Folge aufgezeichnet am Freitagvormittag, so wie ich das immer mache. Und dann hatte ich das noch so ein bisschen nachbearbeitet, habe es geschnitten und plötzlich gab es eben Meldungen, dass die Straße von Hormuz geöffnet ist. So, das ja, gab es in ähnlicher Form auch schon mal vorher. Also im Orient, das ist ja das große Thema, der Iran-Krieg. Also ja, ich will ja nicht zu viel Vorwissen voraussetzen, deswegen erkläre ich es alles nochmal. Dann war es plötzlich so, die Straße war offen und dachte ich, naja, das muss ja nichts mehr heißen, aber dann war auch schon das erste Kreuzfahrtschiff auf dem Weg und dann dachte ich so, okay, ich kann diese News-Folge eigentlich nur noch in den Giftschrank packen, denn darüber habe ich gesprochen, über die Perspektiven für mein Schiff 4 und mein Schiff 5 für den Sommer und ja, das Ganze ist dann mal eben von der Aktualität überholt worden. So, jetzt würde ich normalerweise das natürlich auch am Wochenende machen für euch, das ist ja klar. Aber ich war am Wochenende unterwegs, war mit Freunden in Köln und beim Starlight Express in Bochum und es war überhaupt gar keine Zeit, ausgerechnet an diesem Wochenende mit diesen spektakulären Nachrichten. Aber gut, so ist das und ja, jetzt haben wir Montag und ja, wir können das Ganze jetzt mal nachholen. Den Kreuzfahrt-Krimi mit dem großen Happy End. Ja, also schauen wir mal. Am 28. Februar ging er los, der Iran-Krieg, und seitdem ist sie im Grunde dicht. Die Straße von Hormuz, ja, die den Persischen Golf quasi abgrenzt vom Indischen Ozean. Und ja, ich habe das im Gespräch mit einigen Leuten, die jetzt nichts groß mit Kreuzfahrt oder so zu tun haben, auch in den vergangenen Tagen nochmal gemerkt, das ist manchen nicht so ganz klar. Man ist da wirklich gefangen, wenn diese Straße dicht ist. Und dann sagen manche, ja, fährt man durch den Suezkanal. Der Suezkanal ist an einer ganz anderen Stelle, der hat damit gar nichts zu tun. Also das nochmal vorausgeschickt, weil ich das immer merke, ja, auch bei schlauen Menschen, die da jetzt gar nicht so im Thema drin sind. Also Straße von Hormuz war dicht. Und zunächst dann erstmal, und ja, 6 Kreuzfahrtschiffe waren gefangen. Mein Schiff 4, mein Schiff 5, MSC Oribia, Celestial Discovery und die Celestial Journey. Ja, bei Celestial Cruises ist das nun auch noch die gesamte Flotte. Bei TUI Cruises, ja, ungefähr 20% der Flotte. Bei MSC deutlich weniger. Und bei Aroya, die fehlt auch noch, die Aroya, 100% der Flotte. Also sie haben ja nur ein Schiff, ja. Ja, und das Ganze war dann erstmal eine wochenlange Hängepartie. Also am Anfang hatte man natürlich das Problem, dass man Gäste hatte, dass man Crewmitglieder hatte, die man nach Hause bringen wollte und musste. Das hat man dann sehr erfolgreich hinbekommen. Crewmitglieder natürlich mit der Ausnahme einer Basisbesatzung. Besonders bei Mein Schiff 4, Mein Schiff 5 hat man das mitbekommen. Da war dann die Rede von 59 Crewmitgliedern auf der Mein Schiff 4. Ansonsten habe ich tatsächlich aber keine Zahlen gehört. Ich kann nicht sagen, ob das wirklich alle Reedereien so gemacht haben, dass sie quasi auf das Minimum zurückgefahren haben oder ob andere Reedereien da teilweise mehr Gäste, mehr Crew an Bord gelassen haben. Das weiß ich nicht. Das ist übrigens auch so eine Sache in den letzten Wochen. Es wurde so viel spekuliert, es wurde so viel falsch auch spekuliert. Also ja, verrückte Zeiten. So, dann ja, mittlerweile Mitte April. Und man hatte im Grunde keine rechte Perspektive für die Schiffe. Eine gescheiterte Waffenruhe gab es im Rücken. Und die USA haben dann gesagt, okay, wir blockieren jetzt auch noch von der anderen Seite die Schiffe, die aus iranischen Häfen kommen würden. Ja, dann war die Rede davon, von Tausenden von Seeminen, die sich in der Region, in der Straße von Hormuz befinden. So Versicherungsprämien wurden erhöht. Und ja, es wurde irgendwie darüber diskutiert in der Welt, was macht man jetzt mit diesen Seeminen, wie bekommt man die weg Und ja, es wurden jede Menge Reisen abgesagt, überhaupt gar keine Frage. Ja, und man wusste halt überhaupt nicht, wie es weitergeht. Ja, und die Stimmung, das war so ein bisschen Resignation, würde ich mal sagen, in der Branche. Aber dann kam der große Tag, Freitag, der 17. April. In der Nacht hatte es überraschend Waffenruhe im Libanon gegeben, zunächst für 10 Tage. Und dann ja, verkündete um kurz nach 15 Uhr der Außenminister vom Iran auf X, also dem ehemaligen Twitter, die Öffnung der Straße von Hormuz. Und Trump schrieb dann auf seinem Social Network auf Truth Social, thank you. Also danke. Ja, die Ölpreise stürzten ab sofort um 8%. Und dann hieß es ja, es gibt jetzt eine Freigabe der Straße von Hormuz, nur für die verbleibende Waffenruhe, 10 Tage, über eine vom Iran koordinierte Route. Ja, was war nun, und das war irgendwie so ein Moment, der mich dann total überrascht hat, weil das Thema Waffenruhe kam ja in den vergangenen Wochen durchaus auch schon mal auf und letztlich hat sich da nichts getan, aber dann habe ich mir mal die Standorte der Schiffe angeguckt und dann stellte ich fest, die Celestial Discovery, die war schon auf dem Weg zur Straße von Hormuz. Also die war schon morgens in Dubai abgelegt und hat dann mit 17 Knoten Kurs auf die Straße von Hormuz gehabt. Und das Stunden, bevor die Meerenge überhaupt offiziell geöffnet wurde. Ja, also als die, das war echt die größte Überraschung für mich, als diese Meldung kam von der Öffnung der Straße und dann sah man das Schiff, die Celestial Discovery, so, sie ist schon fast da. Das war so ein, ja, also das hat mich so ein bisschen, also es soll jetzt kein so pathetischer Vergleich sein, aber das erinnerte so ein bisschen an die Grenzöffnung, 9. November 1989, wo es dann hieß, wann soll das denn eintreten? Ja, unverzüglich, sofort. So, also das war irre, ja, wo ich mich ja seit Wochen hier da mit dieser Straße von Hormuz und den Schiffen da beschäftige und plötzlich stellst du fest, okay, sie ist irgendwie geöffnet und das erste Schiff ist auch schon kurz davor und man denkt so, okay. Ja, also wie auch immer das dann passiert ist, dass dieses Schiff schon am Morgen losgefahren war, wo also von dieser Waffenruhe noch nicht die Rede war, oder beziehungsweise wo von der Öffnung der Straße noch nicht die Rede war, vielmehr. Ja, keine Ahnung, was dann da war. Ne? Also die Celestial Discovery ist auch noch ein für mich wirklich besonderes Schiff, denn das ist die ehemalige Ida Aura und das war 2003 das erste Kreuzfahrtschiff, mit dem ich unterwegs war. Also durchaus was Besonderes und ausgerechnet dieses Schiff war dann ja jetzt der, ja, ich will gar nicht sagen Eisbrecher für die gesamte Branche, aber so könnte man es fast ausdrücken. Ne? Ja, und dann Freitagnachmittag ist sie durchgefahren, die Celestial Discovery, dann war sie später im Indischen Ozean, dann auf dem Kurs Oman-Festland. Also es war das erste Kreuzfahrtschiff seit Kriegsausbruch, das aus dem Persischen Golf herausgekommen ist. Ja, dann passierte auch wieder was im Persischen Golf. Also die Celestial Journey hat dann Doha verlassen, die Mein Schiff 5, ebenfalls Doha, Mein Schiff 4 legt in Abu Dhabi ab und MSC Euribia nochmal betankt, läuft dann in Dubai aus, alles so dann im Laufe des Samstages. Ja, und die Schiffe sind dann ja mehr im Konvoi mehr oder weniger dicht an der omanischen Küste lang gefahren und ja, in der kritischen Phase haben sie ihr Ortungssignal abgeschaltet, also niemand sollte sie orten können. Ja, und dann war es so, dann wurde es nochmal spannend, also als die Schiffe davor waren teilweise schon drin oder so halb durch schon wieder, da gab es dann die Meldung, der Iran vermeldete die erneute Sperrung der Meerenge, eben weil die USA dann die Schiffe, die aus iranischen Häfen kamen, blockiert hat. Und ja, dann kam es auch dazu, dass iranische Revolutionsgarden 2 indische Frachter gewaltsam zurückgedrängt haben. Und man dachte so, oh mein Gott, wird das jetzt noch was? Und ja, man sah schon so das Ganze, so dass das abgebrochen werden muss, dass die Schiffe wieder zurückfahren. Aber nee, die haben dann mehr oder weniger Gas gegeben sozusagen. Und ja, sind dann alle 4, die dann in dem Moment unterwegs waren, durch die Straße von Hormuz gefahren und dann am Nachmittag gab es dann auch die Bestätigung der Reedereien, Die Operation sozusagen hat geklappt. Man hat sich bedankt bei der Crew natürlich. Und ja, das war natürlich sehr gut, dass dabei nichts passiert ist. Ja, dann stand also nur noch aus die Aroya, saudi-arabische Reederei, wird auch in Deutschland vermarktet. Und ja, die Aroya hat dann am Sonntag den Hafen verlassen in Saudi-Arabien. Und am späten Abend hat sie dann, die Aroya, die Straße von Hormuz passiert. Auch nichts passiert. Auch sie hat das Ortungssystem abgeschaltet. Ja. Und damit waren sie dann alle raus. Die 6 Schiffe aus dem Persischen Golf. Ja, und jetzt sind sie unterwegs. Mein Schiff 4 und mein Schiff 5 nimmt die lange Route jetzt ohne Gäste rund um Kapstadt. Maximale Sicherheit natürlich statt kürzester Weg, denn der Suezkanal, das ist ja immer noch so eine Sache. Wir erinnern uns, das Thema mit den Houthi-Rebellen. MSC Oribia fährt auch Richtung Nordeuropa. Man freut sich dann in Kiel, dass es am 16. Mai losgeht, wie geplant mit den Nordeuropa-Kreuzfahrten. Ja, Celestial Discovery soll am 1. Mai regulär in Piräus starten. Da ist wohl der Plan, dass die durch den Suezkanal fahren, die Schiffe von Celestial Cruises. Ja, und dann hatte man eigentlich schon Reisen abgesagt mit der Mein Schiff 4 ab dem 17. Mai und mit der Mein Schiff 5 ab dem 15. Mai ab Heraklion. Und mein Schiff 4, 17 dabei ab Triest, das hatte man eigentlich abgesagt, aber da hat man gesagt, so, ah nee, kann doch stattfinden. Ja, also unglaublich, ja. Nachdem man da vorher Stimmen hörte, ah, das wird ganz lange dauern, bis die Schiffe wieder in Fahrt sind und dann ist der Sommer fast vorbei. Man denkt so, okay, jetzt also doch nicht. Also sehr spannend. Ja, Crew muss natürlich wieder an Bord kommen. Es muss alles vorbereitet werden, die Schiffe müssen hochgefahren werden. Und die Crew soll in Kapstadt und in Malta wieder an Bord gehen. Ja. Die Schattenseiten natürlich des Happy Ends, wenn man so will. Die Straße von Hormuz ist dann wieder gesperrt worden. Und es gibt natürlich auch noch andere Probleme auf der Welt, als ausgerechnet das Schicksal von 6 Kreuzfahrtschiffen. Ja. Also es ist natürlich energiepolitisch außerordentlich wichtig, dass die Straße von Hormuz geöffnet ist. Und da hängt am Ende wirtschaftlich gesehen noch mal sehr viel mehr dran, als nun ausgerechnet da an diesen 6 Schiffen. Die Lage bleibt also insgesamt angespannt. Die Meerenge ist aktuell wieder zu. Aber ja, wir haben es jetzt gesehen, es kann sich alles immer schnell und stündlich ändern. Ne? Ja, was man dadurch natürlich mal wieder gesehen hat, es ist schon so, dass die Kreuzfahrt schon auch ein bisschen fragil ist. Also es kann immer irgendwas passieren. Also sei es vor 6 Jahren die Corona-Pandemie oder jetzt eben dort die Situation im Persischen Golf. Ja, dass man eigentlich ausgeliefert ist der Situation und dann gar nichts mehr groß machen kann. Man sieht aber auch, wie schnell sich dann das Blatt wenden kann. So schnell, dass es mich maximal überrascht hat. Man hat aber auch gesehen, wie professionell die Besatzungen reagiert haben in dieser besonderen Situation. Jetzt bin ich ja ein neugieriger Mensch. Entsprechend habe ich noch wahnsinnig viele Fragen, die ich jetzt auch noch niemandem gestellt habe, weil ich denke, dass ich das eh nicht beantwortet bekomme. Erstmal, mich würde einfach mal interessieren, wie hat man das denn hinter den Kulissen organisiert eigentlich? Ja, weil auch so Leute, die spekuliert haben, die meinten dann so, ja, die Kreuzfahrtschiffe, die werden als letztes da überhaupt rauskommen und so. Und also wer hat da was organisiert? Weil es scheint mir auch so gewesen zu sein, dass es wirklich eine gemeinsame Aktion der Kreuzfahrtreedereien war. Und man hat so ein bisschen gesagt, so ja, in Abstimmung, in irgendeiner Pressemitteilung stand was in Abstimmung mit den zuständigen Behörden. Ja, wer ist denn da jetzt die zuständige Behörde? Spricht man da jetzt mit dem Iran und wer tut das? Also weiß ich nicht, finde ich spannend die Frage. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, das muss die Öffentlichkeit unbedingt wissen. Ja, das ist eigentlich ganz, ja, nee, sondern ich bin einfach nur neugierig. Ich frage mich auch, ist da vielleicht auch Geld geflossen? Ja, es gab ja dann mal so die Meldung, dass der Iran möchte gerne Geld haben für die Durchfahrt, im Wesentlichen dann von Öltankern. Und dann hat die USA gesagt, so nee, aber wenn das passiert, dann lassen wir die nicht durch und so sinngemäß. Ja, und das war also so eine Sache. Aber da frage ich mich ja schon, ob Geld geflossen ist, weil die Reedereien könnten sich auf sowas eingelassen haben. Weil für die ist der wirtschaftliche Schaden enorm. Ich hatte ja mal ausgerechnet, was war das allein pro Schiff? 20, 30 Millionen oder was pro Monat? Je nach Größe jetzt so bei meinem Schiff. Oder war das für beide Schiffe? Ich weiß nicht, aber jedenfalls die Größenordnung ist immens. Also wenn jetzt irgendjemand sagt, so hier für 5 Millionen könnt ihr durchfahren, würde man das im Prinzip wohl machen, weil es dann immer noch günstiger ist, als den Schaden dazu haben, dass man da gar nicht mehr rauskommt. Also das sind so Fragen, die ich habe als neugieriger Mensch. Ja, was ich ganz interessant fand auch, ganz auch bemerkenswert, der kleinste und, ja, ich sage es mal so, wirtschaftlich fragilste Anbieter sind letztlich, so würde ich es mal behaupten, Celestial Cruises, der durfte also vorwegfahren mit den beiden Schiffen. Es war ja nun die gesamte Flotte. Das war ja irgendwie auch, also ich weiß nicht, ob das Zufall war oder ob man gesagt hat, so komm, also erstmal gehen die raus, der Anbieter, für den es am wichtigsten ist, ja, und dann kommen alle anderen, keine Ahnung, ja, also wie auch immer, wer das alles koordiniert hat, ich weiß es nicht, also das muss es ja gegeben haben, oder vielleicht ist es auch so gewesen, ja, man kann nur spekulieren, so, man hat die da fahren sehen und die fahren durch, jetzt fahren wir hinterher, aber ganz ehrlich, so trivial ist das nicht, also, denn das ist ja auch so gewesen, was ist denn da jetzt plötzlich mit den Seeminen gewesen? Man ist ja nun sehr nah im Süden gefahren, direkt am Oman eigentlich, da wo Schiffe mit großem Tiefgang gar nicht fahren können, also die Öltanker, aber wo eben die Kreuzfahrtschiffe fahren können. Also dass da plötzlich weder von diesen Seeminen noch eine Rede war, noch vielleicht auch von der Versicherung und oh Gott. Und also ja, ich habe da mehr Fragen als neugieriger Mensch. Und bin ich gespannt, ob ich die irgendwann nochmal beantwortet bekomme. Ja, oder auch die Tatsache, warum ist die Celestial Discovery Stunden vorher losgefahren? Also, warum? Ja, gut. Also, aber am Ende kann man sagen, Ende gut für die Kreuzfahrtbranche. Alles gut leider noch nicht, denn die Situation ist immer noch schwierig im Orient. Und wir wollen mal hoffen, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen, die negativen, sich in Grenzen halten in den nächsten Wochen oder dass es doch dort zu einem Ende kommt des Ganzen. Ja, es war natürlich eine besondere Situation, ausgerechnet nun das Kreuzfahrtschiff, das mein erstes war, ist dann auch schon wieder das erste, was da durchfahren durfte und die Branche atmet auf, im Grunde, muss man auch sagen, denn auch Reedereien, die nicht betroffen waren, da hat man dann doch gemerkt, so okay, es war ein gewisses Mitgefühl, auch wenn es ja Mitbewerber sind, aber das ist natürlich auch so für die gesamte Kreuzfahrtbranche keine sonderlich schöne Geschichte gewesen. Ja. Jetzt ist ja der Orient ein Fahrtgebiet von den äußeren Bedingungen her im Winter prädestiniert, dass man da hinfährt eigentlich. So eine mittellange Flugzeit nur, keine Ahnung, 6,5 Stunden, angenehme Temperaturen da. Ja, so, das bleibt natürlich. Aber die Frage ist, wie lange wird es dann dauern nach dem Ende aller Kriegshandlungen und so weiter, bis sich das Ganze erholt? Ja, also da sind wir sehr gespannt. Ja, aber da kommen wir auch schon zu der nächsten Meldung. Denn in den letzten Wochen wurde der Orient abgesagt von TUI Cruises im kommenden Winter. Da war ja die brandneue Mein Schiff Flow ausgerechnet geplant gewesen. Ja, und stattdessen hat man nun ein neues Programm aufgestellt für die Mein Schiff Flow. Und das werden dann im Winter Reisen sein ab Deutschland, buchbar ab Ende April. Ganz interessant, teilweise auch mit so Kurzreisen und so. Also relativ abwechslungsreiche Routen, also nicht jede Woche das gleiche, so mal ab Kiel, mal ab Hamburg, so. Was man bedenken muss, diese neuen Schiffe, Mein Schiff Flow, Mein Schiff Relax, sind so mit diesen offenen Außendecks sicherlich nicht gut für kalte Fahrtgebiete geeignet. Ja. Das wird sich am Ende sicherlich im Großen und Ganzen alles auch widerspiegeln in den Preisen. Ich denke mal, dass man da Angebote machen tut die Reederei, Angebote wird man da nutzen können, denke ich. Aber es sollte einem bewusst sein, so dieses im Kalten dann so das Pooldeck und Mistraldeck und so, ja, sicherlich nicht ganz so optimal. Da bin ich vielleicht so bei Schiffen besser bedient, die eben oben wenigstens noch ein kleines überdachtes Pooldeck haben. Mein Schiff 3, 4 und 7, glaube ich, ne? Nee. Doch. Manchmal ist es kompliziert. Mein Schiff 3, 4 und 7 dürften die sein mit dem überdachten Pooldeck. Genau. Wie sieht es aus mit anderen Reedereien im Orient? AIDA Costa hatten ja schon lange abgesagt. Explorer Journeys hat nun auch die komplette Orient-Saison der Explorer 2 abgesagt. Das Schiff fährt dann vom November bis März stattdessen ausschließlich im Mittelmeer. Und MSC Cruises hat auch die Orient-Saison der MSC World Europa gestrichen. Ja, Celestial Cruises, da habe ich jetzt gar nicht den ganz aktuellen Stand verfolgt. Ich glaube, die sind da noch eingeplant, aber wahrscheinlich wird man auch davon ausgehen, dass dann diese Reisen dort nicht stattfinden werden. Also Stand heute würde da ja keiner was buchen. Also ja, so. Ein anderes Thema, was dranhängt an der Krise im Orient, bedroht Kerosinknappheit die Kreuzfahrten im Sommer. Da ist jetzt viel zu sehen, zu lesen, denn die Hormuz-Krise, ja, sie betrifft möglicherweise auch dann die Flugbranche, die Airlines, denn rund 20% des in Europa benötigten Kerosins kamen bisher aus dem Mittleren Osten. So, jetzt gibt es den einen oder anderen, der sich da jetzt schon in den vergangenen Tagen geäußert hat. Die Internationale Energieagentur hat gewarnt vor einer Knappheit in mehreren europäischen Ländern in den nächsten Wochen. Dann gab es wieder Stimmen, die gesagt haben, so nö, alles gar kein Problem und ja, es könnte am Ende auch mal Flugzeuge am Boden halten und dann auch Auswirkungen haben jetzt auf Kreuzfahrten im Sommer, wo man in erster Linie per Flieger hinkommt, aber ich denke, für Panik ist es da noch zu früh. Wer jetzt auf Nummer sicher gehen will und noch was buchen will, dann würde ich eine Kreuzfahrt buchen von einem Ort, wo man hinkommt mit der Bahn, mit dem Auto. Oder zu Fuß, gibt's auch, oder mit der U-Bahn. Je nachdem, wenn man in Hamburg oder in Kiel wohnt, kann man auch zu Fuß gehen. Ja, also das würde ich bevorzugen. Norditalien ist ja für viele auch, die gerade im Süden wohnen, ist ja auch eine Option. Oder die in der Schweiz wohnen oder so, ja. Also das wäre sicherlich die Variante, die ich, ja, wenn ich es mir aussuchen könnte, bevorzugen würde, ja. Treibstoffzuschläge bei Kreuzfahrten kehren zurück. Das Tanken ist teuer geworden an der Tankstelle, aber das gilt natürlich auch für Schiffe. Ja, und wer demnächst eine Kreuzfahrt bucht oder jetzt bereits gebucht hat, der sollte auch einen Blick ins Kleingedruckte werfen. Die Treibstoffzuschläge sind wieder da, haben wir in der Vergangenheit immer mal gehabt. Arosa hat für Neubuchungen in diesem Jahr und im nächsten Jahr einen Energiekostenzuschlag eingeführt, 9 Euro pro Person und Tag. Neco Cruises folgt ebenfalls ab 1. Mai jetzt 8 Euro pro Tag bei Flusskreuzfahrten, 10 Euro auf Hochseereisen. Auch Plantours, MS Hamburg und Flussschiffe, erhebt Zuschläge. Es gibt auch Reedereien, die sich generell Zuschläge noch vorbehalten in ihren AGB. Das sind Costa, NCL, Phoenix Reisen, Royal Caribbean. Keine Treibstoffzuschläge laut AGB gibt es bei AIDA Cruises, bei Mein Schiff, Hapag-Lloyd, Cunard, MSC. So, aber ja, wenn da doch eine Information kommt in irgendeiner Hinsicht, dann könnt ihr euch jetzt nicht darauf berufen. Aber es gilt immer das wirklich, was euch die Reederei sagt und was im Reisevertrag in den AGB steht. Also das ist jetzt gerade so ein bisschen ohne Gewähr, was ich hier sage. Jawohl. So, Neco Cruises, die Vasco da Gama ist jetzt noch auf Weltreise, aber die wird nun vorzeitig abgebrochen. Ein trauriges Ende für die Reise des Lebens für viele Menschen. Ich glaube, so ungefähr 250 waren es, die gesamte Weltreise gemacht haben. Die Reise sollte enden am 1. Mai in Hamburg. Stattdessen ist sie nun zu Ende am 25. April, also am Sonnabend in Lissabon. Der Start der Weltreise war ja am 7. November in Hamburg und geplant waren 175 Tage über 5 Kontingente. Ja, und man hatte schon bereits die Route anpassen müssen, denn man hatte noch Orient und den Suezkanal geplant. Stattdessen musste man eben rund um Afrika. Und auf der Atlantik-Etappe gab es dann technische Probleme. Der steuerbordseitige Verstellpropeller, der machte Ärger und das Schiff konnte dann nur noch mit unter 12 Knoten fahren. Spezialisten konnten das Problem an Bord nicht beheben, also ist ein Aufenthalt im Dock nötig. Ja, jetzt stoppt man noch in Teneriffa und Gran Canaria, danach 3 Seetage bis Lissabon und da ist die Reise dann zu Ende. Nico organisiert dann Rückreisen für alle verbliebenen Gäste. Ja, die emotional natürlich nette Rückreise nach Hamburg mit dem Schiff entfällt dadurch. Jawohl, so kommen wir mal so ein bisschen positivere Nachrichten vielleicht, wenn man so will. Christina Steinle wurde Kapitänin auf der AIDA Luna. Das ist immer noch eine besondere Personalie, wenn eine Frau das Ruder übernimmt, das Steuer übernimmt, wenn man so will, ja, die Brücke übernimmt, das Kommando auf einem Kreuzfahrtschiff. Am 22. März hat Christina Steinle das Kommando auf AIDA Luna übernommen. Sie ist 37 Jahre alt, kommt aus Oberfranken und sie ist die zweite Kapitänin bei AIDA Cruises nach Nicole Langosch. Die hat mal 2018 die AIDA Sol übernommen und eine kurze Zeit dort das Kommando geführt. Sie ist mittlerweile allerdings nicht mehr für die Reederei tätig. Christina Steinle ist schon ziemlich lange bei AIDA, 13 Jahre. Sie begann als dritte Offizierin auch schon auf der AIDA Luna, wo sie nun Kapitänin ist. Und sie hatte mal in Bremen Nautik studiert und sie war damals eine von 5 Frauen bei 80 Studierenden. Also sieht man, das ist doch immer noch eher eine Männerdomäne. Und es gibt überhaupt nur ja, etwa 10 Kapitäninnen auf Kreuzfahrtschiffen, unter anderem auch Kira Schikor bei TUI Cruises. Ja, die hat ja nun das Kommando kurz vorher auf der Mein Schiff 6 in Asien übernommen. Die Meyer Werft hat ein Konzept für ein vollelektrisches Kreuzfahrtschiff präsentiert, und zwar bei der SeaTrade-Messe in Miami. Da hat die Papenburger Werft ihr Projekt Vision vorgestellt. Es soll das erste weltweit vollelektrische Kreuzfahrtschiff sein mit einer Bruttoraumzahl von mehr als 82.000, 275 Meter lang und Platz für 1.856 Passagiere. Der Antrieb wäre rein batteriebetrieben und wenn man das Schiff jetzt bestellen würde, könnte es auch noch ausgeliefert werden bis 2031, also in 5 Jahren wäre es fertig, aber es gibt noch keine Bestellung und dann wären die Treibhausgasemissionen um bis zu 95% reduziert. Ja, man ist natürlich dann so ein bisschen eingeschränkt, allerdings was die Routen angeht, also für viele Routen würde es dann auch eben nicht möglich sein, weil die Kapazität eben nicht so groß ist, dass man nun riesige Strecken fahren kann, wie zum Beispiel auch eine Atlantiküberquerung oder so. Was das Schiff kosten würde, dazu gibt es noch keine Informationen. Es kommt natürlich dann immer auch auf die Ausstattung und so weiter an. Aber das ist natürlich die entscheidende Frage, weil man könnte sich ja fragen, warum hat es noch keiner bestellt? Ja, allein diese Schiffsgrößen so von unter 2000 Passagieren sind jetzt auch in der Vergangenheit nicht sonderlich populär gewesen, gerade bei den großen Reedereien im Massenmarkt, weil es für die Reedereien normalerweise effizienter ist, größer zu bauen, mehr Passagiere an Bord zu nehmen, also eher so dann 4000, 5000 Passagiere und nicht 1856. Ja, also insofern bin ich sehr gespannt, wann die erste Reederei, der erste Anbieter es wagen wird mit so einem Schiff. Sandy Key wird eine neue Privatinsel von MSC und Explorer Journeys auf den Bahamas. Ich habe es mir im Januar angeguckt von nebenan, von der Privatinsel Ocean Key. Da hat man die Bauarbeiten gesehen. Es wird an einer zweiten Privatinsel gearbeitet und die wird heißen Sandy Key, also die sandige kleine Insel. Eröffnung ist jetzt geplant für 2028 und die Insel wird zugänglich sein, sowohl für die Gäste von MSC Cruises als auch für Gäste der Luxusmarke Explorer Journeys. Konzept wird so ein bisschen sein, ruhigere und abgeschiedenere Atmosphäre als auf Ocean Key, also mehr Fokus nochmal auf Natur und Rückzug, was eigentlich auf Ocean Key generell eigentlich auch schon so ist. Also das ist jetzt weit entfernt von einem Freizeitpark. Sandy Key wird allerdings keine eigene Pier bekommen. Anfahrt wird es dann geben mit Tenderbooten. Ja, man hat so die ersten Bilder schon gesehen, die ersten Renderings. Es wird mehrere Stände geben, Restaurants, Bars, drei Pools inklusive Infinity Pool. Meine Vermutung wäre, Achtung, Spekulation, dass das dann für den normalen MSC-Gast gegen Aufpreis sein wird. Und ja, aber das ist nur eine Vermutung. Ja, wird man sehen. Da man muss ja immer so ein bisschen gucken, so was ist denn die Motivation, da jetzt noch was Zweites zu machen? Das muss ja irgendein Benefit dem Unternehmen geben. Ja. Und ja, MSC baut zusätzlich noch 9 Beachclub auf Grand Bahama. MSC investiert auch an anderer Stelle. Neuer Beachclub auf Grand Bahama. Und ja, das Ganze wird ein 8 Hektar großer Beachclub am Grand Lucayan Resort in Freeport auf Grand Bahama Island. Und auch hier wird der Beachclub exklusiv sein für MSC und Explorer-Gäste. Und da landet ganz schön viel Geld. 450 Millionen investiert das Unternehmen hier. Allerdings geht das meiste in ein neues Cruise Terminal. 400 Millionen. Der Rest dann halt dieser Beachclub. Ja, und das Cruise Terminal wird dann allerdings auch für andere Reedereien nutzbar sein. Also das ist dann nicht nur für MSC und Explorer. Also Freeport hatte in der Vergangenheit so ein bisschen als Kreuzfahrtziel an Attraktivität verloren. Ja, und jetzt kann man eigentlich sagen, MSC bringt das wieder den Standort zurück auf die Karte sozusagen. Anders als nun das ruhigere Ocean Key soll dann der Beach Club ein eher lebhafteres Resort-Erlebnis bieten. Und nochmal MSC, Generationswechsel. Aponte übergibt an seine Kinder. Ein Kapitel Schifffahrtsgeschichte geht zu Ende. Jawohl, der 85-jährige Gianluigi Aponte hat die Mehrheit an MSC an seine Kinder übertragen. Aponte ist 85 Jahre alt, gründete MSC 1970 und die Übertragung erfolgte bereits im vierten Quartal 2025, aber öffentlich gemacht wurde sie erst jetzt. Der Nachfolger ist zum einen der Sohn Diego Aponte und die Tochter Alexa Aponte. Beide sind bereits seit Jahren operativ im Unternehmen tätig. Diego Aponte ist nun Präsident der Gruppe, Alexa Aponte ist die Finanzchefin. Beide sind italienische Staatsbürger, in der Schweiz allerdings aufgewachsen und wohnen auch dort. Gianluigi Aponte bleibt weiter Verwaltungsratspräsident. Ja, und man muss sagen, MSC ist eines der letzten großen Familienunternehmen in der Schifffahrt. Kerngeschäft ist natürlich die Containerschifffahrt. Und Aponte zählt mit geschätzten 44 Milliarden Dollar Vermögen zu den reichsten Schweizer Einwohnern. Das Unternehmen beschäftigt ja, ungefähr 200.000 Mitarbeiter, betreibt etwa 1.000 Schiffe auf 300 Routen weltweit. Und da sieht man schon, MSC Cruises, Explorer Journeys, das ist nur ein ganz kleiner Teil. Der größte Bereich ist die Containerschifffahrt. Holland America Line folgt AIDA sozusagen und modernisiert 6 Schiffe für 500 Millionen Dollar. Holland America Line startet das größte Modernisierungsprogramm seiner Geschichte und nennt das auch, wie bei der Konzernschwestermarke AIDA, Evolution. 500 Millionen Dollar und modernisiert werden 6 der 11 Schiffe in der Flotte. Zum einen die Vista-Class-Schiffe, Oosterdam, Zuiderdam, Westerdam und Noorddam und die Signature-Klasse-Schiffe, New Amsterdam und Eurodam. Ich erinnere mich noch mit Grauen an eine Reise mit der Eurodam vor, über 10 Jahren. Da war die Klimaanlage so unglaublich laut. Also ich hoffe, dass man das dann angeht. Wobei, idealerweise hat man das in den letzten 10 Jahren schon mal gemacht. Ne? Also das Vorbild ist halt AIDA Evolution. Ne? Also etwas mehr Geld zu investieren in die Schiffe, als man es eigentlich würde, um dann am Ende dadurch einen noch größeren Benefit zu haben durch zufriedenere Gäste, durch mehr Umsatz und so weiter. Holland America Line sagt, ja, es ist das größte Flottenupdate in der 153-jährigen Geschichte. Die Oosterdam ist als erstes dran, die soll dann wieder im Herbst 27 in Fahrt gehen, also ein bisschen dauert es noch. Und ja, für die Oosterdam hat man schon so ein paar Zahlen bekannt gegeben, es sollen 76 zusätzliche Kabinen entstehen, aber auch 30 Verandakabinen für Alleinreisende. Das ist doch mal was. Und neu eingeführt wird unter anderem das Grand Dutch Café. Ja, das ist ein Café im europäischen Stil. Da kann man dann zum Beispiel Poffertjes essen. Also vielleicht kennt ihr das. Hier gibt es das dann beim Jahrmarkt, beim Hamburger Dom kann man Poffertjes kaufen oder beim Weihnachtsmarkt gibt es auch da ein Grand Dutch Café oder ein Ausweiter. Auch sehr lecker. So ein, was ist das so? So ein Weißbrot mit Ei und Käse und Schinken oder was? Der Ausweiter. Ja. So, alle Umbauten erfolgen bei Fincantieri in Italien, denn dort wurden auch die bestehenden Holland America Schiffe ursprünglich gebaut. Und die Idee bei diesem Renovierungsprogramm ist, von der neueren Schiffsklasse, also von der jüngsten Klasse, der Pinnacle Class, Elemente eben auf die älteren Schiffe zu übertragen. Ganz ähnlich, wie man das auch bei AIDA gemacht hat. So. Kurze Trinkpause. Princess Cruises bestellt 3 Schiffe der neuen Voyager Class. Also ebenfalls für Holland America Line natürlich eine Marke der Carnival Corporation. Und das ist ein ganz großer Auftrag. Princess Cruises plant weit im Voraus und bringt eine neue Schiffsklasse auf den Weg. Der Auftrag wurde im Rahmen der SeaTrade-Messe in Miami bekannt. Und Bauwerft wird sein Fincantieri in Monfalcone bei Triest. Geplante Auslieferung der Schiffe, und da gucken wir jetzt ganz schön weit in die Zukunft, 2035, 38, 39. Also langfristige Planung. Und das werden dann Schiffe sein mit einer Bruttoraumzahl von 183.000 für rund 4.700 Passagiere. Damit werden die Voyager-Class-Schiffe die größten in der Princess-Flotte sein. Vom Grundsatz wird diese Schiffsklasse auf der letzten Klasse, Sphere Class, mit Sun Princess und, was ist die zweite? Star Princess, glaube ich, ne? Basieren. Aber mehr Kabinen bei nur etwas mehr Platz. Also ich glaube 9% mehr Kabinen bei 3% mehr Platz oder so. Also es wird effizienter werden aus Sicht der Reederei, enger werden aus Sicht der Gäste. Aber man wird sicherlich auch von dieser Sphere Class lernen, denn ja, so schrecklich gut kam die jetzt nicht an bei den Gästen, wenn man sich so ein bisschen umhört. Aber gut. Antrieb wird sein Dual-Fuel-System mit LNG, also verflüssigtem Erdgas, als Hauptkraftstoff. Ja. Und wenn man dann mal guckt, wie viele Schiffe hat Carnival jetzt bestellt? Für Carnival hat man bestellt, für AIDA hat man bestellt und jetzt eben auch für Princess Cruises. Und also für Carnival Cruise Line, also der Gesamtkonzern ist ja Carnival und dann gibt es ja eben auch Carnival Cruise Line. Ich muss mal gucken, dass ich nicht zu viel voraussetze bei allem, was ich hier erzähle. Also 10 Neubauten kommen, Auslieferung ist zwischen 2037 und 2039. Seaborn schafft U-Boote auf Expeditionsschiffen ab. Wie? Sowas gab es, U-Boote auf Expeditionsschiffen, jawohl. Betroffen sind die noch recht neuen Schiffe. Seaborn Venture seit 2022 im Dienst und Seaborn Pursuit seit 2023. Jedes Schiff war mit 2 Glaskuppel-U-Booten ausgestattet. Man hatte dort in jedem U-Boot Platz für 6 Passagiere, konnte theoretisch bis zu 300 Meter tief tauchen, wobei man in der Praxis meist nicht tiefer als 150 Meter ging. Aber das finde ich auch schon ganz schön tief. Ja. Und die letzten U-Boot-Tauchfahrten endeten mit dem Ende der Antarktis-Saison Anfang März 26. Hauptgrund laut Seaborn, warum man das nun lässt mit diesen U-Booten, die Nachfrage nach den Tauchausflügen blieb hinter den Erwartungen, weil man die halt extra verkauft hat. Zwischen 500 und 1000 Dollar pro Person kostete das Ganze bei einer Tauchdauer unter einer Stunde. Ja, und das Ganze war dann auch technisch sehr komplex. Es musste gewartet werden, da braucht man entsprechendes Personal und so weiter. Hat sich alles nicht gelohnt, deswegen lässt man es nun. Die Arosa Sena ist in Amsterdam mit einer Brücke kollidiert. Das größte europäische Flusskreuzfahrtschiff, die Arosa Sena, ist nachts auf ist mit der Amsterdamse Brücke am Amsterdam-Rhein-Kanal kollidiert. Und der Grund war, das hydraulisch einfahrbare Steuerhaus blieb oben und passte dann nicht unter die Brücke. So, das Steuerhaus wurde, kann man sich vorstellen, entsprechend durch den Ausprall stark beschädigt. Ein Crewmitglied wurde auch stark verletzt, leicht verletzt. Mehr als 200 Passagiere waren an Bord. Ja, und wenige Stunden nach der Kollision fiel dann auch noch der Strom aus, worauf dann die Behörden die Evakuierung anordneten und entsprechend wurde die laufende Reise abgebrochen. Die Brücke wurde nur leicht beschädigt, konnte zum Glück dann wieder freigegeben werden und auch Arosa Sena ist längst wieder repariert und wieder unterwegs. SPD und Grüne. Jetzt wird es politisch, aber kein interessantes Thema. SPD und Grüne wollen in Hamburg bessere Liegeplätze für Flusskreuzfahrtschiffe. Es gibt ja in Hamburg eine politische Initiative. Die beiden Parteien wollen bessere Bedingungen, interessanterweise für Flusskreuzfahrtschiffe. Deswegen hat es Ende März einen Antrag der Bürgerschaftsfraktionen gegeben. Die Forderung, Der Senat, also die Regierung hier in Hamburg, soll neue innenstadtnahe Anleger für Flusskreuzfahrtschiffe prüfen. Denn im Moment ist es wirklich sehr unvorteilhaft. Die Flusskreuzfahrtschiffe liegen in Steinwerder. Ja, das ist unattraktiv, weil sie eben weit von der Innenstadt entfernt sind. Öffentlichen Nahverkehr gibt es da eh nicht. Also, alles so semi-attraktiv. Früher hatte man noch mal einen Anleger vor dem Fischmarkt. Der steht aber seit 2019 nicht mehr zur Verfügung. Jetzt hätte man auch auf der richtigen Seite der Elbe natürlich die Hochseeterminals am Überseequartier in Altona und am Barkenhafen. Aber da hat man halt das Problem, ich habe gerade schon eine Bewegung gemacht, wer es mit Video sieht, der Tidenhub, Ebbe und Flut. Ja, dadurch ist das da für Flusskreuzfahrtschiffe nicht geeignet. So, jetzt hat also der Senat den Ball sozusagen und der Hamburger soll nun bis Sommer einen Bericht vorlegen. Entschuldigung, bis Sommer 27, also nicht dieses Jahr. Norwegian Cruise Line Holdings stellt den Aufsichtsrat neu auf, das Board of Directors, und zwar nach Druck eines aktivistischen Investors. Ja, ich hatte so ein bisschen berichtet über diese ungewöhnliche Geschichte, wobei, vielleicht ist sie gar nicht so ungewöhnlich, aber es gibt jetzt eine personelle Umwälzung an der Spitze von Norwegian Cruise Line Holdings, der Konzern, wo also NCL, Oceania und Regent drin sind. Und der Konzern reagiert damit auf den öffentlichen Druck eines Hedgefonds. Der Fonds hatte dem Konzern Missmanagement vorgeworfen. Jetzt werden immerhin da 5 Direktoren neu besetzt im Board. Ja, das war nun der aktivistische Hedgefonds Elliott Investment Management. Der hat im Laufe der Zeit 10% etwa der Aktienanteile übernommen, hat einfach Aktien gekauft und dann haben sie gesagt, so jetzt wollen wir aber auch hier ein bisschen mehr mitreden. Das ist hier alles Mist, was ihr macht. Ihr verdient so wenig Geld und jetzt soll das Ganze sich aber mal ändern. So, dann haben sie so ein paar Vorschläge gemacht und ja, jetzt wollen wir mal gucken, was da dann passiert. Das ist also eine klassische Aktivisten-Story. Man erzwingt also quasi eine strategische Neuausrichtung, indem man da nun eine ganze Reihe von Aktien kauft. Die Norwegian Luna wurde in Miami getauft. Ein festlicher Moment war das. Am 27. März im Hafen von Miami mit über 2000 Gästen. Taufpatin war die Street-Art-Künstlerin Elle. Die hat auch das auffällige Rumpfdesign der Norwegian Luna gestaltet. Ja, es ist nun das 21. Schiff in der NCL-Flotte, das 4. der Prima-Klasse. Und es ist ein Schwesterschiff der Norwegian Aqua, die im vergangenen Jahr kam. Genauer gesagt sind wir hier schon bei der Prima Plus Klasse, die ein bisschen größer ist als die ursprünglichen Schiffe Prima und Viva, gebaut bei Montfalcone in Italien und bei Fincantieri in Montfalcone, so rum wollte ich sagen. Ja, und das Einsatzgebiet ist jetzt erstmal April 26 bis April 27, östliche und westliche Karibik ab Miami. Im nächsten Jahr kommt sie, die Norwegian Aura, und die wurde jetzt zu Wasser gelassen. Und zwar Mitte April, ebenfalls in Montfalcone, zu aufschwimmen. Das ist ja der Moment, wo dann der Schiffsrumpf erstmals zu Wasser gelassen wird. Die Aura wird das größte Schiff dann der NCL-Flotte. Die hat man nochmal größer gemacht jetzt als Norwegian Aqua und Luna. In Dienststellung wird sein im Mai 27. Die Hero of the Seas, Royal Caribbeans 4. Icon-Class-Schiff, kommt 2027. Der Name steht jetzt also fest. Hero of the Seas. Ja, das klingt sehr, der Hero. Wow, also, gut. Ein bisschen sehr auf dicke Hose, finde ich. Aber gut, das ist nur ein Name für ein Schiff. In Dienststellung, August 27, Heimathafen Miami, ist dann das 4. Schiff der Icon-Klasse nach Icon of the Seas, Star of the Seas und der Legend of the Seas, die in diesem Sommer kommt. Man will einen neuen Rekord aufstellen. Die meisten Pools auf einem Schiff, insgesamt 9 Stück und 28 Restaurants und Bars. Ja, die Icon-Klasse, kann man sagen, hat eigentlich mal wieder Maßstäbe gesetzt von Royal Caribbean. Das sind die größten Kreuzfahrtschiffe, die es gibt auf der Welt. Und es scheint zu funktionieren, denn die Preise für diese Reisen haben es teilweise wirklich in sich. So, das waren die Nachrichten. Ich hoffe, dass es heute nicht so schnell wieder überholt ist. Wobei man müsste ja eigentlich, also wenn man gucken will, wie die Weltlage ist, ob sie sich innerhalb hier von einer Stunde schon wieder verändert hat oder innerhalb von 44 Minuten. Man muss, oh Gott, jetzt kommen hier schon die ersten WhatsApps hier. Ich bin ja natürlich hier im Flugmodus, aber ich dachte, ich gucke doch nochmal. Hier ist irgendwas passiert, während ich das aufzeichne. Nicht, dass ich das gleich nochmal zum dritten Mal aufzeichnen wollte. Ach, Tsunami-Alarm. heftiges Erdbeben vor Japan. Auch nicht schön. So ist hier irgendwas mit dem Iran. Iran. Bisher keine Pläne für Gesprächsteilnahme. Nee, also es scheint, also es ist gut, es ist alles, kam nichts dazwischen. Kein Drama in der Kreuzfahrtbranche in der Zwischenzeit passiert. Also überhaupt so. Ja, ich meine, man kann darüber diskutieren, ne? Wenn man nur einmal im Monat jetzt so News macht, so schrecklich new ist es dann immer gar nicht. Aber ich dachte mir, es ist halt so eine entspannte Zusammenfassung, ja, wo man mal so ein Update hat. Weil es hat ja nun auch nicht jeder Lust, täglich da irgendwas allem da zu folgen und so. Und ja, aber ich finde, es ist eigentlich nach wie vor eigentlich ein ganz gutes Format. Ja, könnt ihr ja mal grundsätzlich schreiben in den Kommentaren auf Spotify, ist es ja möglich, und auf YouTube. Schreibt da gerne mal, wie ihr das so seht, dieses einmal im Monat News. Ja, also, genau, weil wie gesagt, News, es ist dann teilweise ein bisschen old, aber es ist nicht minder interessant, sage ich mal, ne? Ja, was ist ansonsten los? Mensch, ich hatte beim letzten Mal gefragt, ich mache ja nicht so mehr so viel so auf Instagram, weil ich irgendwie so dachte, so diese Zeit, dass wir immer da an dem Ding hängen die ganze Zeit, es geht vielleicht so ein bisschen dem Ende entgegen, so, ja, man wischt sich durch Instagram, wenn man auf Toilette ist, guckt sich da irgendwelche Stories an, die dann mehr oder weniger gut gelungen sind, und ich versuche es halt bei mir so privat ein bisschen zu begrenzen. Wobei jetzt am Wochenende habe ich was in die Story gepostet, tatsächlich vom Starlight Express. Irgendwie da dachte ich, ach, das mache ich mal. Aber ja, ansonsten. Aber ich hatte ja gefragt, so vermisst mich immer bei Instagram? Nee, ist gar nicht aufgefallen, wahrscheinlich so, ja. Gut, ansonsten habe ich einiges aufgezeichnet für den Podcast an Interviews. Vor 2 Wochen wäre ja auch schon ein Interview dran gewesen, und da ist es dann durch Fehlplanung so gewesen, dass dann kurzfristig kein Gast zur Verfügung stand, und dann habe ich so eine Solo-Folge wieder gemacht. Aber eigentlich ist es ja so, dass der Podcast einmal im Monat auch mit dem Interview sein soll, und ja, da jetzt habe ich wirklich einiges gemacht. Also wir werden darüber reden, wie die Kreuzfahrt groß wurde mit einem, ja, Veteran der deutschen Kreuzfahrtindustrie, so würde ich es fast mal formulieren. Wir werden reden über Expeditionskreuzfahrten. So, das ist beides im Kasten. Übermorgen zeichne ich das nächste schon auf. Also in den nächsten Monaten gibt es wirklich einige spannende Folgen. Was ist an Reisen geplant? Ich bin ja jetzt unterwegs ab Samstag vielmehr. Freitag geht es nach New York. Das scheint jetzt erstmal mit dem Kerosin noch nicht so das Problem zu sein. Also ich habe jetzt von Finnair, mit denen ich fliege, habe ich jetzt noch nichts gehört. Also ich gehe mal davon aus, dass das alles klappt. Übernachte dann in Brooklyn, und Samstag geht es auf die Valiant Lady von Virgin Voyages. Und es ist dann mal geplant, ein Auslaufvideo aus New York. Ich hoffe, an der Freiheitsstatue vorbei. Das wird dann sein, also wenn nichts dazwischen kommt, ne, das erstmal nur so unter Vorbehalt. Also wer es sich in den Kalender eintragen möchte, das Auslaufen wäre dann nach deutscher Zeit am Samstag um 23 Uhr. Und da soll es dann irgendwie von mir einen Livestream geben, idealerweise. Ja, mal wieder. War ja lange nicht mehr live, Mensch. Ja, aber dann und wann, finde ich, ist es immer eine schöne Sache. Was hatte ich jetzt gesagt? Ach so, Valiant Lady, genau. So, wenn ich dann wiederkomme, geht es mit fast 50 von euch auf die Stars Del Mar Reise, auf mein Schiff Relax. Und ja, das wird ja so eine kurze Geschichte. Und dann wollen wir mal gucken, im Juni kommt ja dann die mein Schiff Flow. Die wird natürlich auch nochmal spannend. Also da werde ich mal gucken, wann ich dann da an Bord gehe. Und ja, so, letzte Woche hätte man Fernsehen gucken können. Ich gucke ja nicht so viel Fernsehen, so gut wie gar nicht. Inside AIDA auf RTL, hat eine sehr gute Quote gehabt, habe ich nur gelesen. Ich habe die Sendung nicht gesehen, habe aber auch nichts Negatives gehört. Also ich glaube, diesmal hat man da nicht so komische Sachen gemacht mit maskierten Leuten, die da irgendwie gesprochen haben, sondern das ist, glaube ich, eine ganz normale Reportage gewesen. Und ja, ganz spannend tatsächlich. Aber ich kann hier zu Hause auch gar keine RTL gucken, ehrlicherweise. Ich habe nur noch DVB-T2, also Antennenfernsehen, und da kannst du nur öffentlich-rechtliche Sender gucken. Für private müsste man da irgendwie so ein Abo wiederum haben, und dann denke ich so, na, dass ich gucke so wenig, das lohnt sich gar nicht. Ich habe ein YouTube-Premium-Abo tatsächlich. Also wenn sollen die sich bemühen und sollen es auf YouTube hochladen, wobei da habe ich ja wieder Konkurrenz, ist vielleicht auch nichts. Also so, wir wollen mal gucken. Vielleicht laden sie es irgendwann auf YouTube hoch, dann werde ich mir vielleicht mal angucken, ja. Aber generell natürlich interessant, ja. Was ihr so bucht in den vergangenen Wochen auf more.de 040-2532-8788, jeden Tag erreichbar, 9 bis 21 Uhr. Stefan hat gebucht und zwar die Sapphire Princess. Es ist ja nicht so, dass wir da nur so 0815 Reisen haben, sondern es gibt eben auch natürlich die Reedereien, die man nicht unbedingt kennt. Sapphire Princess von Princess Cruises, und er hat gebucht eine wirklich spannende Route, denke ich, von Auckland in Neuseeland nach Sydney, 2 Wochen Ende 2027. Also viel Spaß schon mal. Und Stefan wird dann natürlich auch Mitglied der exklusiven More und Mehr Crew, der Online-Community. So, was man allerdings nicht buchen kann im Moment in Deutschland. Und da könnte man sich fragen, wieso fährt der Depp da ständig jetzt mit Virgin, weil es mir ganz gut gefallen hat. Das kann man im Moment noch nicht in deutschen Reisebüros buchen. Das ist einfach so. Ja, ich habe es in den USA gebucht. Ist auch kein Problem, ja, aber es hat ja jetzt schon die ersten Anfragen gegeben. Das ist natürlich so, wieso zeigt er denn das? Das kann man da gar nicht bei seinem Partner buchen. Ja, es soll auch nicht so davon abhängig sein. Wir machen hier kein Werbezeug, sondern ich zeige Sachen, die ich persönlich interessant finde, wo ich sage, ach, ist eine spannende Sache, gute Geschichte. Es geht nicht darum, dass das jetzt irgendwie 1000 Leute buchen und so, das ist jetzt gar nicht so die Intention, ne? Also das ist so ein bisschen die Erklärung, aber ja, so, kann man denn, gibt es denn was Vergleichbares mit Virgin? Da muss man sagen, so nein, also da kann man auch keine Alternative anbieten, ehrlicherweise. Ja, also da muss man sagen, das ist nichts, wo ich da mein Buchungs- und Beratungsteam jetzt anbieten könnte. Aber ich hab nachgefragt bei Virgin. Angeblich ist es so, dass der deutsche Markt da auch auf dem Zettel steht und dann wird es das früher oder später auch geben. Und ja, ich bin an Bord, auch wenn viele von euch geschrieben haben, so, oh mein Gott, das Schiff ist so hässlich oder so, ja. Aber das ist wie auch wie beim Menschen sozusagen, bei einem anderen Menschen, es ist ja jetzt nicht nur die Schönheit das Relevante, so, also, sondern es sind ja andere Sachen wichtig, ja. Also, und das gilt bei dem Schiff auch. Und ich finde, dieser Vibe, der da an Bord ist, diese Stimmung, das wahnsinnig gute Essen, so, das hat mich eigentlich wahnsinnig überzeugt. Wahnsinnig, so viel wahnsinnig. Ja, das hat mich überzeugt. Gott, jetzt geht hier die Glocken gehen los. Es ist 12 Uhr hier bei meiner Aufzeichnung. Also, dann gehen hier die Wunder direkt an der Kirche hier. Also, von daher. So, das ist gewesen für heute. Also, sorry nochmal für die Verspätung. Ja, und wir sehen uns wieder. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Also, bis dahin. Ciao.